Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Und heute sitze ich hier im Wohnzimmer bei dem lieben Paul Hoffmann. Und ich muss ein bisschen introducen, bevor du selber einsteigst. Also erstmal sehr, sehr geil, dass du so spontan uns hier aufnimmst. Gerne. Weil außergewöhnliche Situation. Wir sind eigentlich gerade in Recklinghausen gewesen, Netzwerk gestern gehabt. Und im Gegensatz zu sonst ist das auch wirklich jetzt ein Podcast, den wir heute Mittwoch aufnehmen und morgen Donnerstag, also ihr hört den jetzt gerade einen Tag später. Und das haben wir nicht so oft so. Also geil, dass du so spontan Zeit hattest. Wir hatten uns lange vorgenommen, was zu machen. Und den Paul kenne ich von der Strongman Villa, wo ich beim Dennis war. Und die Geschichte muss ich kurz erzählen. Ich habe mit dem Oscars im Crafter geschlafen. Und dann bin ich morgens aufgewacht, nicht sehr erholt, muss ich sagen, am frühen Morgen. Zugeschwollen bis zum geht nicht mehr. Mach diese Tür von diesem Crafter auf und dann steht einfach so ein bärtiger Typ draußen am Rack und macht, ich dachte, es waren 240 Kilo, das sagt, es waren nur 200 Kilo. 200 Kilo Frontkniebeugen am frühen Morgen. Und das halt auf so einer Strongman-Villa, wo du eh den ganzen Tag trainierst und ich mich als Laie eh schon gefragt hat, wie überlebt man diese Tage überhaupt, ja? Und das war unser erstes so Zusammentreffen. Und dann ist so, dass ich dem Paul wie vielen anderen nach diesem wirklich geilen Event da und viele coole Leute kennengelernt, eben unter anderem dich. Und dann bin ich dir auf Insta gefolgt irgendwie und ich hatte dich halt nur so in dieser Athletengeschichte, sprechen wir gleich drüber, du bist ja sogar Weltmeister in einer Strongman-Kategorie und dachte halt, du bist einfach so ein Tier und ein Athlet und so in eine Schublade gesteckt so, ne? Und dann habe ich auf Insta gesehen, dass du halt einfach krasse Arbeit machst als Personal Trainer. Krasse Arbeit meine ich dahingehend, weil dein Klientel, mit dem du teilweise arbeitest, ein ganz anderes ist, wie man erwarten würde. Weil du machst wahnsinnig viel in Senioreneinrichtungen, in verschiedensten Einrichtungen mit schwerstkranken, sehr alten Menschen, sage ich jetzt mal so als Überbegriff. Und das sehr unkonventionell und ich habe es einfach extrem gefeiert. Und dann habe ich dir geschrieben und gesagt, ey, Paul, du machst genau das, was ich irgendwie so immer predige und irgendwie als das Richtige auch sehe. Und deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass wir heute ein bisschen quatschen. Und ich würde gerne, Paul, mit dir anfangen, mal einfach über dich als Person zu sprechen. Also erzähl mal ein bisschen so sportliche Laufbahn. Was hast du gemacht? Was ist so dein Background? Einfach, dass wir ein bisschen Gefühl für dich kriegen. Und für alle, seit neuestem versuchen wir bei jeder Folge diese Sprungfunktion einzubauen. Also wenn euch irgendein Thema gar nicht interessiert, sagt, ist mir egal, wer der Paul ist, ich will nur hören, was der macht, dann könnt ihr jetzt wahrscheinlich so weiterspringen. Paul, deine Bühne.
Ich lege einfach mal los.
Ja, sehr gerne.
Also Sport habe ich schon immer so ein bisschen gemacht und das wurde dann in der Jugend, ist dann, also in dem Teenage-Alter, sag ich mal, ist Richtung Kampfsport gegangen. Ich habe Jiu-Jitsu gemacht, dann Kickboxen, bin dann darüber auch zu meinem Arbeitgeber gekommen. Mein Chef oder damaliger Chef ist Kickbox-Weltmeister, mehrfacher und ich habe dann über sein Studio, habe ich ein duales Studium gemacht und habe dann also das heißt Bachelor of Arts in Fitness Training ist im Endeffekt Sportwissenschaften mit dem Hauptschwerpunkt Richtung Fitness Training. Also ich habe nicht den...
Wo hast du das gemacht? An welcher Einrichtung?
Das war ursprünglich in Kelsterbach, die Uni. Das ist eine private Hochschule und ist dann umgezogen nach Eschborn in Frankfurt auch. Mhm. Und das ist ein duales Studium, was für mich sehr gut war, weil ich bin ein sehr praktischer Lerner. Also ich habe jetzt nichts davon, wenn einer stundenlang was an der Tafel schreibt, sondern ich musste das... Das war immer gut. Wir hatten unsere Uniräume direkt an einem riesigen Gym dran. Das heißt, wir haben was gelernt. Wir haben zum Beispiel Patient X vorgestellt bekommen, der hat eine Liste, wir haben eine Liste bekommen, der hat das, das und das. Dann machst du dir Gedanken oben, gehst runter und setzt es in die Tat um, unten im Trainingsraum sozusagen. Und das war für mich perfekt, deswegen konnte ich da enorm viel mitnehmen aus diesem Studium, weil ich einfach direkt halt, ja, das theoretisch in die Praxis umsetzen konnte und geguckt habe, ob es klappt oder nicht klappt.
Geil.
Und deswegen ist bei mir so viel hängen geblieben, einfach in der Richtung. Und so hat sich das dann auch, glaube ich, nach und nach ergeben mit diesen, ich mache ja nicht nur Reha, aber mit diesen Reha-Sachen, weil ich einfach viel dadurch gelernt habe und durch den Kampfsport auch hast du viele Verletzungen mitbekommen. Vor- und Nachteile am Kampfsport, das passiert halt einfach.
Kommt mir bekannt vor.
Ja, Kickboxen war das dann zu der Zeit, wie gesagt, dann noch Lutter de Livre gemacht. Das ist so eine Art brasilianisches Ring. Weil es sollte dann Richtung Käfig gehen, war der Ursprungsgedanke. Aber dann ist das irgendwann mit, ich bin nebenbei noch selbstständig geworden als Kleingewerbe, dann mehr gearbeitet, Kleingewerbe. Und dann ist es so, man kann sich Verletzungen nicht mehr leisten. Das ist einfach, man kommt an einen Punkt, wo man so Ausfälle sich nicht mehr leisten kann. Dann ist es eine Zeitfrage.
Man kommt so im echten Leben an, ne?
Ja, ja. Das war dann so dieser sanfte Übergang von Studium echtes Arbeitsleben. Und dann ist einfach, weißt du, beim Fußball gehst du am Wochenende auf den Platz und verlierst halt. Beim Kampfsport kriegst du die Fresse voll, auf Deutsch gesagt, wenn du schlecht vorbereitet auftauchst. Und das ist, da geht man entweder ganz oder gar nicht. Und dann ist es halt Richtung Bodybuilding gegangen. Ich habe während dem Kampfsport schon immer trainiert halt, um stärker zu sein, kräftiger und alles drum dran. Auch stabiler einfach von Gelenken und alles drum dran, weil es ist schon ab einem gewissen Level, wie jeder Sport, kostet Substanz vom Körper. Ja, und deswegen habe ich eigentlich schon Krafttraining immer gemacht, nebenbei. Und habe aber immer gemerkt, Krafttraining macht mir Spaß. Ich mache gern viel Gewicht und so weiter. Und deswegen war es auch vom Bodybuilding, war ich da eigentlich ein bisschen falsch auf Dauer. Ich habe auch während meinem Bodybuilding-Training gemerkt, ich trainiere eigentlich gerne einfach nur schwer.
Einfach ballern.
Ja, ja, ist im Endeffekt so. Na, meine Jungs, ich habe damals ein paar Jungs gehabt, die auch sehr im Bodybuilding sehr gut waren. Die sagten, ey, du trainierst eigentlich zu schwer und so. Und das ist, aber es macht mir Spaß. Und dann, so ist dann der Übergang immer zum Strongman gekommen. Ich habe gedacht, boah, ich heb gern schwer. Dann habe ich damals von Dennis so eine Werbung gesehen für die Strongman-Villa, für die erste, wo ich war, 2022. Und ich dachte so, ja gut, ich
heb schwer. Auch noch gar nicht so lang.
Nee, 2022, da bin ich ja so reingerutscht. Weil ich dachte so, okay, ich heb gern schwer, die heben auch schwer. Gehst du mal hin. Und dann war die erste Strongman-Villa im Schwarzwald. Und ich habe da einfach direkt, Grüße gehen raus an Andi Stäuble. Wir haben zusammen das Team-Event gewonnen, das Hauptevent von der damaligen Villa. Und ich war jetzt so der komplette Newcomer, keiner hat was erwartet. Und wir gewinnen das Ding mit Abstand, wirklich mit weitem Abstand. Respekt uns beide für damals noch. Das war wirklich im Nachhinein krass, weil ich gar keine Ahnung von irgendwas hatte. Und dann haben alle vorher gesagt, hier, vielleicht sollst du mal weiter in die Richtung machen. So ist es gekommen, dann in der dritten Liga gewesen, ein Jahr lang, dann aufgestiegen, jetzt mittlerweile in die zweite Liga. Wir haben dann so von Wettkampf zu Wettkampf gesteigert, weitergemacht. Du hast schon angesprochen vorhin, wir sind dieses Jahr Teamweltmeister geworden, in der bis 105 Kilo Klasse. War auch eher Zufall, Volker Bauer hat mich angerufen, das ist der Captain von der deutschen Nationalmannschaft. Hat gesagt, hier, einer hat sich verletzt von uns, ich weiß ungefähr, wie du drauf bist, wir folgen uns bei Instagram und sehen uns immer. Und er hat gesagt, kannst du einspringen? Ich dachte, ey, wenn der Captain anruft, sagst du nicht nein.
Und dann einfach so voll aus dem Training raus. Also
2 Wochen vorher.
Voll geil.
2 Wochen vor der Weltmeisterschaft. Und ich dachte, ey, was willst du machen?
Das heißt zu verlieren, ja,
machen. Ja, hingegangen und dann haben wir das Ding einfach auch noch gewonnen. Das war komplett surreal. Stehst du auf einmal auf dem Treppchen, deutsche Flagge hält so hoch, Nationalhymne läuft, kamen Kinder an, wollten Fotos machen, Presse und so. Und du bist so mittendrin. Und, ja. Und so ging es jetzt immer Schritt für Schritt die letzten Jahre weiter. Ja, schauen wir, was nächstes Jahr bringt. Ich habe schon 1-2 Sachen im Hinterkopf. 1-2 internationale Starts vielleicht. Vielleicht eine Gewichtsklasse tiefer auch. Aber ja, immer konstant Ziel machen und gucken, ob es klappt halt.
Voll geil. Aber das ist so, eben in der Schublade hatte ich dich drin.
Normal.
Das war so, der Paul, den ich da kennengelernt habe im Schwarzwald auf der Strongman Villa, der morgens früh 200 Kilo Frontkniebeugen macht, einfach so mal random. Und diese sportliche Geschichte, was ich schon gar nicht auf dem Schirm hatte, dass du eben auch in der Richtung was studiert hast. Welche Hochschule waren das?
Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement.
Ja, die HFPG, weil genau, das ist nämlich die, an der ich Dozent bin. Deshalb frage ich nochmal nach. Also gute Hochschule, guter Paul. habe ich mir schon gedacht irgendwie, wo du es jetzt gerade gesagt hast, wusste ich vorher nicht tatsächlich. Ist ja witzig. Guck mal, da hätten wir uns schon, ich war noch nicht Dozent und ja, hätten wir uns doch fast treffen können.
Ist ja auch schon ein paar Jährchen her mittlerweile.
Ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, da war ich noch nicht Dozent, da ist ganz frisch. Ich habe gerade heute Morgen meine nächste Vorlesung im August zugesagt in Saarbrücken. Aber darum soll es jetzt überhaupt nicht gehen. Wenn du jetzt, also du hast dein Job jetzt gerade immer noch hier im Studio. Welches genau. Studio ist denn? Wie heißt denn das? Mach ich mal ein bisschen Werbung.
Fitnesstreff Lindenmann, Bad Nauheim.
Ah ja.
Da bin ich schon seit 13 Jahren. Also wirklich Werbung, es ist top. Ja, familiär. Es sind noch Leute mit Ausbildung. Trainer, die wirklich selber auch Sportler sind. Ich habe vorhin gesagt, mein Chef, mehrfacher Kickbox-Weltmeister. Mein Arbeitskollege ist im Eishockey sehr gut, auch Kampfsport. Also theoretisch kommen wir alle aus dem Kampfsport, zwangsweise so. Aber wirklich Trainer, die mit Herz auch Sportler sind.
Cool.
Ja, und das merkst du auch. Und deswegen bin ich auch 13 Jahre, weil heutzutage keiner in meinem Alter bleibt 13 Jahre bei einem Arbeitgeber.
Wollte gerade sagen, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie lange machst du das denn schon mit dem, als Trainer dort? Schon 13 Jahre. Okay. Ja, das ist schon auch nicht Zeit. Wie alt bist du eigentlich, Paul?
Ich werde jetzt 33, demnächst.
33, du bist 10 Jahre jünger als ich. Okay, krass.
Ja, und das ist, aber wie gesagt, das Gym ist einfach, das ist familiär. Da wird nacheinander geguckt, da wird auch sich gegenseitig gepusht. Und selbst wenn jeder auf einem anderen Level ist. Ich weiß nicht, ob du in meinen Videos siehst, manchmal Rentnerinnen oder so. Regina, Andrea, wie sie alle heißen, ja. Die stehen hinter mir beim Bankdrücken mit 160 Kilo, sind um die 70 rum und spotten mich dabei, ja. Aber wir sind schon seit Tag 1 dabei und die wissen genau, wann sie zugreifen müssen, wann nicht. Und das ist einfach dieser gegenseitige Support. Die ganzen Rentner, wir haben Omis, die sind über 80.
Voll geil.
Ohne Scheiß, wir haben Omis, die sind über 80, die merken sich genau, wann meine Wettkämpfe sind. Und ich komme am Montag nach dem Wettkampf und muss direkt Report bei denen geben, wie es lief, was ich gemacht habe und alles drum dran. Ja. Die sagen dann ihrem Enkel, guck mal im Internet, hast du was gesehen, alles drum dran.
Also bei den Stones hast du verkackt, Paul.
Ja.
Gibt's da ein Feedback-Gespräch mit der 70-jährigen Erna?
Ohne, also wirklich, die sind da wirklich ganz hinterher. Und
voll geil.
Das macht einfach Spaß, weil es ist so von jung bis alt alles dabei. Wir haben von 14 bis 90 rum ist alles dabei. Und also gerade die Älteren, die sind dann noch richtig so, ja, die sind fast schon enttäuscht, wenn ich mal was nicht gut mache. Das ist natürlich auch Druck. Du sagst, okay, ich muss das mit nach Hause bringen sozusagen.
Und was ich auch gesehen habe, du hast doch eine Klientin, habe ich auf jeden Fall gesehen, die du auch auf Strongman vorbereitest. Hm, ne?
Verrückt.
Die jetzt auch nicht, wo man sagt, typische Schublade, das ist jetzt die typische Strongman-Athletin, sondern die ist auch schon eher ein bisschen mein Alter mindestens so, oder?
Anna ist Anfang 40.
Ja.
Das ist eine krasse Story mit Anna. Anna hat gerade ihre Chemotherapie hinter sich.
Krass.
Also in Tabletten und Bestrahlungsform allen drum dran. Und wir sind auch da wieder entgegen jeglicher ärztlicher Meinung. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, wo wir untereinander gesprochen haben. Anna hat eine Vergleichsgruppe in der Klinik gehabt. Die haben alle 10, 12 Kilo Wasser gezogen während der Chemo. Die können kaum noch Treppen laufen. Die haben immer alle 2 Monate, glaube ich, will nicht lügen, 2 Monate also Kontrolltermin gehabt, alle zusammen in der ganzen Gruppe, die gleichzeitig Chemo angefangen hat. Und die kamen kaum noch die Treppe hoch. Anna hat parallel mit mir trainiert. Natürlich haben wir das angepasst auf die Medikation. Wir haben geguckt, wie ist der Tag. Nicht jeder Tag ist gleich während der Chemo, ja. Manchmal verträgst du es gut, die Woche drauf verträgst du es vielleicht gar nicht gut. Ja, wir haben Belastung angepasst, aber wir haben weitergemacht. Ja, und wir sind noch einen Schritt weitergegangen. Wir haben während der Chemo haben wir einen Wettkampf angenommen. Ja, einfach so als Ausblick. Weil manchmal, wenn du in der scheiß Zeit bist, brauchst du ein Ziel, auf das du hinarbeiten kannst, was dich einfach am Weitermachen hält.
Mhm.
Und wir haben einfach einen Wettkampf angenommen und Anna hat 3. Platz einfach gemacht. Ja, ihren ersten.
Ja, das habe ich gesehen, aber ich wusste den Hintergrund nicht. Krass.
Wir haben ursprünglich angefangen, Anna hatte Knieprobleme und konnte kaum noch Treppen laufen, alles. Ja, unser erster Tag, Grüße gehen raus an Anna, war auf Treppenstufen steigen im Wechsel. Einfach nur links, rechts. Ja, und dabei fast gestorben. Ja, einfach nur, weil wurde operiert am Knie und ich glaube im Nachhinein, das wurde nicht gut operiert, weil er hat immer wieder Wassereinlagerungen bekommen, immer wieder ist es dick geworden und entzündet, also egal. Auf jeden Fall haben wir das innerhalb von ein paar Wochen echt stabilisiert bekommen. Irgendwann war mir so weit, dass sie springen konnte. Irgendwann war mir so weit, dass sie einbeinig springen konnte. Jetzt kann sie sprinten, kann auf Kisten springen, macht Lock, Steine, Yoke, alles. Ja, die ist hier beim Wettkampf jetzt mit 170 Kilo. Die war jetzt hier am Wochenende in Nürnberg bei Germany's Strongest Woman. Hat es auch mitgemacht. Ist mit, ich glaube, 170 Kilo oder 180 Kilo Yoke durch die Gegend gerannt.
Wahnsinn.
Beim Knie, was vor 1,5 Jahren nicht die Treppe laufen konnte.
Das während einer Chemotherapie.
Ja. Während der Chemotherapie, ja.
Krass.
Und wie gesagt, das ist, Anna kommt aus der Chemo raus und macht einen Wettkampf mit und gewinnt das Ding sogar fast noch. Und ihre Vergleichsgruppe in der Klinik ist froh, wenn sie Treppe am Stück hochlaufen können, ja. Der Arzt hat allen gesagt, macht nichts, legt euch hin, legt die Beine hoch, ruht euch aus, euer Körper braucht raus.
Was mich wundert, weil, also erstmal, jetzt sind wir schon mitten im Thema drin. Genau deshalb wollte ich mit dir unbedingt diesen Podcast aufnehmen. Weil eben aus der Ferne ich schon erahnen konnte, was da alles dahinter steckt. Und man sieht ja jetzt schon in den ersten Minuten einfach, was für emotionale Storys bei dir einfach da sich abspielen. Und was mich wundert daran, wenn die Ärzte das so gesagt haben, weil wir eigentlich in der Onkologie eine sehr, sehr gute Evidenz haben, gerade was Fatigue angeht und all diese Nebenerscheinungen von der Chemotherapie, wie wertvoll und wichtig da Training ist. Und du hast gerade schon eine Sache angesprochen, dieses täglich schauen, was, also jeder Tag ist anders, jeder Patient anders. Und eigentlich wissen wir da mittlerweile, wie wichtig Training ist. Ja. Und dann ist trotzdem halt krass, wie oft das in der Praxis dann von wem auch immer, ich versuche immer niemandem Schuld zuzuschieben oder irgendwas, weil das nicht meine Aufgabe und ich will da nicht anmaßend sein.
Geht mir genauso. Also wenn ich jemand kritisiere, ich meine das nicht als, erstmal meine ich nicht generell alle Ärzte.
Ja, aber es ist halt einfach sehr komisch, dass man immer wieder dann im Alltag solche Sachen erlebt, wo man denkt, what the fuck, ja, warum? So, wir wissen doch eigentlich, dass es halt anders ist und das beweist jetzt seine Story wieder, ne, wenn man so will, zumindest für sie in ihrem Fall. Und das ist eben genau das, was ich so spannend finde an deiner Arbeit, weil du hast schon nur das, was ich in Stories gesehen habe, halt einfach krass, krass, krass.
Und glaub mir, ich würde gerne viel mehr zeigen in Stories, aber manche Sachen sind einfach nicht filmbar.
Ja, ist ja klar.
Einmal, wenn ich in, zum Beispiel in der Demenzstation bin, ich kann das nicht filmen, da laufen Leute rum, da sind Pfleger und alles drum dran. Ich würde gerne manchmal einfach filmen, dass die Leute sehen, was wir überhaupt machen. Ist schwierig, weil halt Persönlichkeitsrechte, du willst auch.
Klar.
Also du willst keinem auf den Schlips treten, auch vor Ort. Das ist, aber manchmal machen wir Sachen, wo ich denke, boah, das hätte ich jetzt gerne mal gezeigt, um wieder zu zeigen, es geht doch. Ich habe so oft diese Momente und es geht doch,
ja,
wenn ich mit Leuten trainiere, wo ich denke, boah, vorher haben alle gesagt, das geht auf keinen Fall mehr.
Ja, aber das ist genau das, warum ich so froh bin, dass wir jetzt hier bei dir sitzen, weil das eine ist, sowas immer irgendwie zu predigen und das andere ist halt so wie du, es einfach jeden Tag zu machen. Ich bin nicht mehr so viel in der Praxis, ich habe früher auch coole Sachen erlebt, aber bei dir sieht man einfach, du bist halt jeden Tag da drin und du widersprichst halt voll krass mit deiner Arbeit der gängigen Lehrmeinung ganz, ganz oft. Und diese gängige Lehrmeinung, die ist halt einfach in manchen Bereichen halt nicht so richtig. Ja, und deshalb finde ich es halt so voll spannend, da mit dir mal drauf zu gucken. Und jetzt hatten wir mit Anna gleich schon mal so einen krassen Einstieg, krasses Beispiel, wo man einfach sieht, wie viel Kraft im wahrsten Sinne des Wortes in jeder Hinsicht das den Betroffenen geben kann, wenn sie halt da was tun körperlich. Ne?
Auf jeden Fall.
Der Impact ist halt Wahnsinn.
Ist enorm. Das ist, wir haben vorhin drüber gesprochen, es ist nicht nur Körper, es ist auch Kopf manchmal.
Ja. Kannst du eh nicht trennen.
Ja, das ist, bei Anna war es jetzt so oft Kopf, wir haben so oft Feedback hin und her geschrieben und manchmal reicht es für den Kopf, wenn du sagst, und jetzt gehst du eine halbe Stunde spazieren. Ja, ist Bewegung. Mhm. Ja, manchmal ist dieses, den Ort, wo du gerade bist und dich in deinem, am liebsten auf der Couch vergraben willst, verlässt du, gehst raus, gehst eine halbe Stunde spazieren, kommst zurück, sieht die Welt schon anders aus. Mhm. Ja, deswegen auch manchmal war das Training jetzt gar nicht, was wir als fitte Leute als Training ansehen würden, sondern es ist Bewegung, es ist Weitermachen. Mhm. Ja, meistens ging es einfach nur um Weitermachen. Mhm. Deswegen auch mit diesem Termin, mit dem Wettkampf. Wir sagen, da ist Tag X. Ja, du willst zwar gerade eigentlich einen Durchhänger haben, aber in 4 Wochen ist Tag X. Du kannst nicht durchhängen. Ja, und manchmal ziehst du dann trotzdem durch und dann merkst du, es ging. Ja, und das ist, es geht eigentlich immer um Weitermachen. Und auch wenn du vielleicht gerade nicht top bist, jeder hat eigentlich die Möglichkeit, immer ein bisschen weiterzumachen. Mhm. Und das ist auch bei vielen Leuten, mit denen ich trainiere oder arbeite, ist das auch der Ansatz, weitermachen. Ja. Es ist so, wenn du noch keine Treppen laufen kannst, dann lauf halt erstmal geradeaus, ja. Aber mach weiter. Ja, nicht sagen, es geht halt nicht, setz dich auf die Couch und warte, dass es von allein kommt. Es kommt nichts von allein.
Von allein kommt leider gar nichts.
Ja. Das ist, auch da, ich will nicht auf Ärzte schimpfen, aber ich habe auch vor kurzem wieder eine gehabt. Die hat, ist aufs Knie gefallen, Ödem drin gehabt, Bein war schlecht, da hat der Arzt gesagt, 8 Wochen hochlegen. Nach 8 Wochen hochlegen ist das Bein unbrauchbar. Ja, bei jemand über 60.
Ja, auch bei jüngeren teilweise.
Ja, aber ich meine, ab 60 ist das ja nochmal
viel. Beschleunigt das Ganze nochmal massiv, ja.
Dann kommt nach 8 Wochen zu mir und das Bein ist also einmal abgemagert, also nicht abgemagert, aber deutlich schwächer und dünner als andere und ist immer noch nicht beweglich. Und ich denke so, oh, welche Arzt rät denn, macht gar nichts. Ja, natürlich kannst du sagen, hier, versuch das zu vermeiden oder das zu vermeiden, aber von mir aus gehe ich spazieren, ja, oder setze ich auf so ein Home-Train mit dem Fahrrad oder irgendwas, aber Bewegung, ja. Und nicht, die Frau hat es wirklich einfach nur hochgelegt und gewartet. Und es kommt nichts von alleine. Das kannst du mal die ersten 1-2 Tage vielleicht machen, wo es super akut ist, aber dann muss, spätestens dann muss was von dir auskommen.
Ja, ist so. Das ist ja auch ein bisschen wider der Natur. Das habe ich öfter schon so in Schulungen oder so diskutiert. Ne? Wenn wir halt in der menschlichen Geschichte ein bisschen weiter zurückgehen, dann war halt liegen bleiben, ausruhen, nicht drin, so Jäger-Sammler, und muss gar nicht so weit zurückgehen zum Jäger-Sammler, auch einfach reichen schon 150 Jahre von jetzt oder von mir aus 200. Liegen bleiben hat halt nicht arg lang funktioniert für die Menschen damals, weil einfach nicht so niemand da war, der dich weitergetragen hat. Das heißt, in unserer Natur steckt eigentlich drin, dass wir, auch wenn wir Verletzungen haben oder irgendwelche Dinge haben, dass irgendwie weitergehen muss, und deshalb ist drumrum trainieren und andere Sachen machen und so alles fein, aber so gar nichts machen, ist einfach völlig gegen der Natur. Und da gibt's auch wieder aus der Onkologie krasse Evidenz, die habe ich jetzt nicht komplett im Kopf, aber ich habe so ein Schaubild in einer Präsentation drin, wo du halt siehst, wenn Leute bettlägerig sind, wie schnell, ne? Also das sind so Sachen, nach ein paar Tagen ist schon 15% weniger IQ, dir fehlt ein Liter Blut, dir, also ja, ja, ganz, ganz krass, wie der Körper rasant abbaut in diesem Moment, ja.
Da habe ich das zum Beispiel in der Demenzstation, die Frau war kurz vor bettlägerig, war im Rollstuhl, es gibt diese Rollstühle mit diesen Armmanschetten, weil sie nicht mehr allein halten können und so. Mhm. die Frau, das war, die soll dann auf die Palliativ kommen letztes Jahr. Und wir wissen eigentlich alle, was Palliativ bedeutet in dem Zustand. Das geht dann, ja. Und dann hat der Mann mich gefunden und mich angesprochen und jetzt läuft die Frau durch die Gegend, trinkt, isst und natürlich ist die Demenz nicht weg. Ja. Ja, und natürlich hat die auch mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag. Aber die kann aufstehen, die kann laufen, die kann jetzt, wir haben jetzt den Rollstuhl so umgebaut, der hat keine Manschetten, nichts mehr, wir haben die Pedalen weg, die kann selber mit dem Rollstuhl laufen, im Sitzen. Der ist ja auch tagsüber was erlebt. Ja. Ist ja auch Sachen erleben oder einfach nur den ganzen Tag in so eine Wand gucken und warten, bis die nächste Mahlzeit kommt, bis der nächste, wer hätte jetzt schon fast gesagt, bis der nächste, wie heißt es, Mitarbeiter dir das Essen bringt oder so, das ist, da wird dein Kopf dumm. Mhm. Du verlierst IQ, wie du es gesagt hast. Und jetzt, seitdem sie wieder so mehr
erlebt. Das beschleunigt halt diese Krankheit
einfach auch. Genau, enorm. Und jetzt kommen wirklich Sachen zurück. Also wir haben das, ist natürlich schwer zu messen, sowas. Aber wir kriegen es, sie und ihr, also vor allem ihr Mann, kennt sie ja schon ewig und ich jetzt auch seit einem Jahr fast. Wenn wir sehen, was kopfmäßig wieder zurückkommt. Das sind so Kleinigkeiten, wie dass sie Leute erkennt zum Beispiel. Ja? Oder sie hat angefangen, so was zu lesen. Das sind 3 Zeilen nur. Aber es ging gar nicht mehr.
Mhm, krass.
Ja? Oder einfach so, dass sie äußern kann, ich muss aufs Klo, ich habe Durst, ich habe Hunger. Ja? Von jemand, der zwangsgefüttert werden musste zu, oh, das ist ein Keks, ich würde den gerne essen. So. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten, aber das gibt Lebensqualität wieder.
Klar.
Ja? Und vor allem, wenn es dein Partner ist, mit dem du seit 6 Jahren verheiratet bist. Ja, und du siehst dann, wie der sabbernd im Stuhl hängt und sich nicht mehr bewegen kann. Jetzt läuft die durch die Gegend, begrüßt freundlich, wenn wir kommen und klar, ist auch mal ihren eigenen Kopf und alles, aber es ist einfach, eigener Kopf ist auch wichtig. Das macht mir die Arbeit momentan ein bisschen schwerer, ja, weil es eigensinniger wird, aber andererseits, ja.
Die macht nicht mehr einfach, was ich sage.
Genau, die hat eine eigene Meinung mittlerweile. Und wenn ich sage, wir laufen bis da vorne, sagt die, nö. Ja. Aber das ist ja im Endeffekt, was ich will. Ich will ja, dass ihr Kopf wieder so wird, dass sie eigene Entscheidungen trifft, dass sie sich bewegt, dass ja, sie Wahnsinn. Aufsteht. Vor kurzem habe ich sie gesucht, bin ich hingekommen, da war sie nicht an dem Ort. Da hat die Sonne perfekt geschienen, da hat sie einfach ist den Gang entlang gelaufen, hat sich in die Sonne gesetzt. Das sind so Kleinigkeiten. Mhm. Aber sie sitzt nicht bei allen anderen, die da rumhängen und vor sich hin sabbern, sondern sie hat sich da vorne den Flur entlang auf den Stuhl gesetzt, sitzt in der Sonne, guckt raus ins Grüne. Allein das schon, was das eine Lebensqualität ist.
Ja, Wahnsinn.
Ja, das sind für uns gesunde Menschen nur Kleinigkeiten, dass du sagst, ja, und setze ich mich halt in die Sonne. Für jemanden, der es nicht mehr konnte, ja, der im Rollstuhl angekettet war, damit er nicht umfällt, dem wieder das geben zu können, zu entscheiden, ich will jetzt aufstehen, ich will jetzt nach da vorne gehen, ich setze mich ins, weil schönes Wetter ist, da vorne hin, ist brutal.
Ja, ja, Wahnsinn. Ja, und wir sprechen oft darüber in Vorträgen oder so, wie eben die körperliche Gesundheit mit der Gehirngesundheit brutalst verknüpft ist. Das heißt, du siehst wirklich, wenn halt Muskelmasse abnimmt, wie auch die Gehirnmasse und vor allem die Gehirnleistung mit abnimmt. Gibt es Statistiken dazu, Untersuchungen dazu, aber das halt mal so zu hören und zu sehen, auch in einem Zustand, wo dann das Gehirn schon so gelitten hatte und du machst vermeintlich nur körperliches Training und dann wächst das wieder mit. Und da gibt es auch tatsächlich Untersuchungen, erinnere ich mich an eine, die ich in der Physio-Ausbildung irgendwie von einem Dozenten gelernt hatte, wo die nur so Ballspiele und so gemacht haben. Und dann
auch viel.
Ja, und dann das Gehirn halt wirklich Masse zugelegt hat.
Ja, ja.
Also wo messbar in der bildgebenden Diagnostik messbar war, dass halt wirklich so Synapsen sich wieder gebildet haben und Verknüpfungen sich gebildet haben, dass Gewicht wieder ins Gehirn kam, sozusagen Masse wirklich. Und das bestätigst du halt krass jetzt da mit diesen Storys. Ja.
Das haben wir gerade heute gemacht mit dem Ball zum Beispiel. Das ist so, für jemand, der außen steht, denkt, die werfen Ball hin und her. Aber was in deinem Kopf abgeht, wie gesagt,
was du können musst.
Genau. Das ist nicht nur Hand-Augen-Koordination, das ist dieses vom Kopf, der wirft was, es kommt irgendwann bei mir an und dieses Interagieren, Aktion, Reaktion, alles drum dran. Dann prellt sie manchmal zurück, manchmal fängt sie ihn, alles drum dran. Ich täusche auch manchmal mittlerweile an. Ja, also es ist so, von außen sieht es aus wie, wir werfen uns einen Plastikball hinher. Aber was bei ihr im Kopf abgeht, wie anstrengend das ist. Sie kann auch nicht unendlich lang das machen. Also nach spätestens 2-3 Minuten ist sie platt vom, also braucht die Pause. Dann merkt man ja, wie anstrengend das für sie ist. Ja, wir dotzen den Ball 10-15 Mal hinher und dann merkst du schon, dann ist sie erstmal platt, aber dann nicht körperlich, sondern die Anspannung, diese Anstrengung, sich darauf zu konzentrieren. Und das kann man ja trainieren. Ja, da sind wir wieder an einem Punkt, wo man sagen kann, okay, du kannst vielleicht nicht die Treppe laufen, aber du kannst dich bewegen. Du kannst vielleicht nicht 10-mal den Ball, aber du kannst ihn 5-mal passen. Und irgendwann passen wir 6-mal. Und irgendwann, ja, in dem Moment, wo du, das ist immer, was ich versuche mit den Leuten, ich versuche was zu finden, wo wir angreifen können, und da bauen wir drauf auf. Ja, und wenn es halt beim ersten Mal nur 6 Ballwechsel sind, dann ist vielleicht beim nächsten Mal 7. Und irgendwann sind wir bei unseren 10. Ja.
Ja. du machst halt eine Progression einfach, letztendlich.
Genau. Im Endeffekt ist es einfach eine Progression.
Ne? Und wo du anfängst, ist ja egal, es muss ja nur zu dem Menschen passen. Ja? Ja. Paul, was mich interessieren würde, wir sprechen bestimmt gleich noch mehr über verschiedene Fälle und sowas und was du mit denen konkret machst, weil du machst ja echt auch teilweise zumindest für den klassischen Physiotherapeuten da draußen oder Arzt oder Krankengymnast, ja, auch echt wilde Sachen mit diesen Leuten. Was mich aber interessieren würde vorher, weil es, glaube ich, ein Thema ist, was für die, auch gerade für die Trainerwelt draußen, und da hören uns einige zu, spannend ist, wo hast du den Mut entdeckt für dich so? An welcher Stelle war das? Weil ich sehe das so zu arbeiten als sehr, sehr mutig, weil du setzt dich über gängige Meinung hinweg und du musst ja irgendwann damit anfangen. Und am Anfang ist ja so, du hast Fälle bei dir, wo du vielleicht sogar erstmal den Krankheitsfall googeln musst, weil du vielleicht gar nicht so ganz genau weißt, wie und was. Und dann steht in einem Rezept drin, darf nur noch 5 Kilo heben und sich quasi nie mehr bewegen. Und dann sagt sich der Paul, nö, leck mich, ich mach jetzt mein Ding hier. So, und da gehört ja ein gewisser Mut dazu. Und ein gewisses Selbstbewusstsein in diesen Dingen, dass man sagt, nee, das akzeptiere ich nicht. Ich möchte mehr mit den Leuten. Es wäre ja komfortabel, einfach das zu machen, was alle machen. Verdienst du auch dein Geld. Die Klienten wissen es nicht besser, haben keinen Vergleich, alles gut. So, an welchem Punkt war das, wo du gesagt hast, nee, ich gehe da meinen Weg? Wie hat sich das entwickelt?
Also ich habe natürlich nicht so angefangen. Ich habe seit vor 10, 11 Jahren habe ich einen, kam ein Mann rein eines Tages. Der wurde reingebracht von seinem Pfleger. Der hat einen Schlaganfall gehabt. War linksseitig gelähmt, Schlaganfall. Und ich hatte es zu der Zeit in der Uni gehabt, einfach gerade das Thema. Und ganz uneigennützig, ich habe dir einfach ein paar Tipps gegeben. Ich wusste, die können nicht bei uns trainieren, das macht keinen Sinn. Gewichtsabstände waren zu groß und so im normalen Gym. Der braucht was Spezielleres. Plus der braucht 1:1 Betreuung, weil er fällt einfach um, weil die linke Seite halt matsch war. Mhm. Also er konnte nicht mal allein am Stuhl sitzen. Das war so dieses Wassertrinken, das fällt aus dem linken Mund raus und so. Also wirklich, die linke Seite war platt. Und ich habe den einfach so ein paar Tipps gegeben, alles drum dran. Und der Pfleger guckt so, okay. Und dann haben sie sich bedankt. Und ich habe gesagt, hier ist leider nichts für euch hier im Gym, das ist zu. Und dann sind die ein paar Wochen später, also ich habe lange nichts gehört, ein paar Wochen später kamen die rein und wollten mich rauskaufen aus dem Gym. Ja, so hat sich das eigentlich dann ergeben oder so, das ganze Ding gestartet. Der Pfleger sagt, wir haben es getestet und dem ging es direkt besser. Was hast du für eine Ausbildung? Was heißt, ich bin noch dabei, ich bin noch im Studium, ich mache gerade meinen Bachelor. Und ich habe gesagt, ich kann jetzt auch nicht hier aufhören, das ist ein duales Studium. Und er hat gesagt, okay, dann haben wir über die sozusagen mein Gewerbe angemeldet damals und haben gestartet. Das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, die Ärzte haben ihm so gesagt, wir haben es anders gemacht, wie ich es gerade gelernt habe in der Uni, ja, wie es aus Kraftsportrichtung auch schon länger eigentlich fundiert Ergebnisse zugibt. Und es hat funktioniert. Und dann habe ich mit dem dann 3 bis 5 Mal die Woche trainiert. Und auf einmal kann der Mann wieder ein bisschen flüssiger laufen. Ja, natürlich war es am Anfang, da kann man nicht vom Laufen reden. Das ist wie ein Pinguin, aber nicht mehr sitzen, sondern wir waren schon bei unserem Pinguin-Borg, ja. Und dann, der Vorteil ist auch, durch den Kampfsport, ich sehe, bei mir ist noch nie einer gefallen, ich mache mit wirklich sehr vielen wackeligen Leuten rum, ich sehe das, bevor es passiert. Mhm. Und bei mir hat der Mann sich getraut, weil er wusste, er hat genug Kraft und er sieht das, bevor ich falle. Und so haben wir uns Schritt für Schritt, und irgendwann waren es halt mal 10 Schritte, ja. Und irgendwann ist er bis zu seinem Tor gelaufen und irgendwann sind wir mal 1/4 Stunde am Stück gelaufen und so nach und nach. Und immer, wir haben immer und immer wieder Sachen widerlegt, die ihm ursprünglich gesagt wurden, beziehungsweise auch seiner Frau.
Geht nicht mehr.
Genau. Sie haben wirklich zu der Frau gesagt, ihr Mann wird für immer eine Pflegefall bleiben und niemals den Rollstuhl verlassen. 2 Jahre später läuft er zum Tor, holt die Zeitung. Das war so für mich so der Start von diesem ganzen Hinterfragen. Ja. Und er war bei krassen Ärzten. Wir waren in der Schweiz, ich war da vor Ort. Da waren Leute aus dem saudischen Königshaus und alles. Das war wirklich, also ich war ehrfürchtig vor Ort. Ja, und habe dann aber zu Hause live gesehen, dass die nicht immer recht haben. Ja, natürlich nehmen die auch ihre Meinung oder ihre Erfahrungswerte aus dem, was ein Grund ist. Ja, ist auch nicht normal, dass einer sich mit Ende 70 5-mal die Woche quälen lässt. Ja, der Mann war wirklich platt, der musste nach Mittagsschlaf machen, nach jeder Einheit mit mir. Also ich habe den wirklich gequält, aber du musst manche Sachen erzwingen körperlich. Mhm. Wie ich vorhin gesagt habe, nichts kommt von alleine. Also ich habe den wirklich gequält, ich habe den auf die Couch gelegt, zugedeckt, und aber Augen zu und fertig. Aber wir haben innerhalb von 2 Jahren fast schon alles widerlegt, was die gesagt haben, was niemals gehen wird. Wir haben es dann sogar so weit getrieben, dass er wieder Golf spielen konnte. Ja, ich muss natürlich immer griffbereit sein, weil es ist schon was mit Rotation, mhm, alles drum dran, mhm, was ganz anderes wie gerade auslaufen. Aber wir haben ihm so viel Lebensqualität wiedergegeben. Das sind Kleinigkeiten. Das ist, auf Deutsch gesagt, sich selbst ein Po abwischen können. Ja, weil du nicht nach vorne umfällst, weil ich nach vorne in so Sachen, ja, dich selber Hose und Socken anziehen können, so Sachen, ja. Also wir haben Sachen geübt, die man gar nicht als Training sehen würde, wie schwer es ist, wenn die linke Hand einen Weg hat, ein Dings zuzumachen, Reißverschluss oder nicht Schnürsenkel, aber diese
Hosenbund halt zu binden oder irgendwas.
Ja, so ne? Sachen haben wir immer und immer wieder geübt, ja. Fingerübungen, also wirklich kleinste Muskeln probiert, also aufmachen, zumachen, so Sachen. Aber wir haben im Endeffekt, war der am Ende fast komplett selbstständig. Der hat nur seinen Stock dabei, für den Fall, dass er mal einen Aussetzer hat, dass er mal kurz drücken kann. Aber der ist von, er wird lebenslang Pflegefall im Rollstuhl bleiben zu, ich laufe zu Hause rum. Bei ein, zwei Sachen brauche ich natürlich noch Hilfe, aber er hat wieder ein Leben. Ja, er sitzt nicht eingeengt in seinem Rollstuhl und muss sich rund um die Uhr bedienen lassen. Und das war so, der war mein erster Kunde, den habe ich immer noch. Der hat mich damals so, wie gesagt, gerade in den ersten zwei Jahren, weil wir alles widerlegt haben, was denen wirklich lange erzählt wurde. Und dann ist es so in mir gekeimt sozusagen. Und dann über die Jahre habe ich immer wieder Leute gehabt, wo es heißt, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr. Wir hatten im Fitnessstudio einen, der wurde von der Arbeit, also er hat mit der Wirbelsäule Probleme gehabt und der hat auch ärztlich attestiert gehabt, wirklich, wir haben das, den Arztbericht da gehabt, er kann nie wieder in seinem Leben mehr als 5 Kilo heben, der musste umgeschult werden mit Ende 30.
Ich sag ja, diese Diagnosen, die machen mich...
Hier, der wurde mit Ende 30 wahnsinnig. Aus seinem Traumjob umgeschult, zwangsweise, weil der war Kameramann eigentlich und der hat gesagt, du wirst nie wieder das Equipment tragen können. Ja, und der hat dann auch echt eine Zeit lang dran geglaubt, hat sich bei uns angemeldet und hat auch Schiss gehabt, was zu machen. Wir haben dann nach und nach wirklich langsam angefangen, aber auch da Progression, ja. Der hat am Ende nach 2 Jahren Training, klar, ist 2 Jahren eine lange Zeit schon, aber wenn es dir ein Leben wieder gibt, hat er 170 Kilo Kreuzheben gemacht. Mhm. Für jemand, der eigentlich nur 5 Kilo heben könnte, bis ans sein Lebensende.
Ja, also da muss ich wirklich sagen, ich versuche wirklich nie irgendwie, wie du sagst, rumzuhaten, aber diese Diagnosen mit, du darfst nur 5 Kilo oder irgendwas, das ist so weit weg von der Lebensrealität und das ergibt auch null Sinn physiologisch. Also da gibt's einfach, das ist so fast so altes Wissen, wie wir haben früher Leute mit Bandscheibenvorfall in ein Gipsbett gelegt.
Ja.
So, wo einfach heute echt fucking nochmal jeder, der in diesem Bereich arbeitet, wissen sollte, in irgendeiner Form bewegen, wäre schon gut, so, ne? Und deshalb, ja, Wahnsinn, dass sowas noch gibt. Aber krass dann, also was für ein Glück auch, dass dann so jemand an dich geraten ist in dem Fall.
Ich hatte im Endeffekt auch Glück, weil ich durch ihn dann gemerkt habe, das, was ich mache, was ich vorhab, was ich gelernt habe, was ich für ein Gefühl habe, vielleicht habe ich auch einfach ein gewisses Gespür dafür, funktioniert, ja? Und das war wieder so eine arztärztliche Meinung widerlegt, ja? Mhm. Der ist auch glücklich, ist wieder voll mobil, kann alles machen. Und dann habe ich immer wieder neue Kunden gekriegt, wieder mit Problemen. Das hat schon auch rumgesprochen. Mhm. Weil der natürlich, die Leute sind glücklich, weil es funktioniert, erzählen es ihren Freunden, irgendjemand kommt, sagt, hier, ich habe das und das.
Klar, und die sind irgendwo anders in Therapie oder irgendwas, treffen andere Leute, die ähnlich betroffen sind, klar.
Genau, und spricht dann rum. So hat es dann so nach und nach über die Jahre mehr Leute, mehr Probleme und hat eigentlich immer eine Lösung gefunden oder zumindest einen Weg, um es besser zu machen. Und ja, so ist das mittlerweile, dass ich echt viele Leute betreue oder trainiere und es läuft. Mhm. Also es ist, jeder kommt vorwärts. Wenn er das taste ich auch voll genau ab mit den Leuten. Es ist eine gewisse Eigeninitiative nötig.
Logisch.
Ja, das ist nicht mit ein, zweimal die Woche mit mir getan, sondern es gibt gewisse Hausaufgaben, es gibt gewisse Sachen, eine gewisse Anstrengungspflicht. Ja, also du musst dich anstrengen. Es kommt, sind wir wieder beim Thema, nichts von allein, es wird dir nichts geschenkt. Du musst dich anstrengen. Ja? Mhm. Und die Leute, die es bei mir machen, die haben immer Erfolg. Ja? Und das ist ganz simpel Progression. Wir setzen immer wieder einen drauf und testen immer wieder an und setzen immer wieder einen drauf. Klar, musst du auch mal wieder Fuß vom Gas nehmen und anpassen und so, aber es kann eigentlich jeder was machen, aktiv, um seine Situation zu verbessern.
Mhm. Ja, und ich habe dich das jetzt auch so explizit gefragt, weil ich halt auch andere ermutigen möchte, mutig zu sein. Also klar, nicht jeder kann alles so gleichermaßen machen und es wäre auch falsch, das so von den Leuten zu verlangen oder sich zu wünschen. Aber ich predige schon seit vielen, vielen Jahren eben in Schulungen und so weiter, so gerade den Trainern, Therapeuten da draußen, einen gewissen Mut. Mhm. Also auch sich einfach die Sachen anzunehmen und anzugehen, weil man erlebt schon sehr oft, dann kommt halt irgendeine Diagnose, die hört sich ganz, ganz wild an. Und dann haben die Leute Angst, vielleicht auch ein Stück weit berechtigt, weil sie halt die Ausbildung vielleicht nicht haben, die Tiefe nicht haben und so. Und dann machen die halt einfach mit den Leuten nichts oder nehmen sie gar nicht an oder lassen sie mehr oder weniger alleine, weil halt einfach der Mut fehlt. So, es ist einfach eine Mutfrage an der Stelle und eine Erfahrungsfrage. Also am Anfang ist es Mut Und dann kommt ja die Erfahrung dazu, was man bei dir jetzt auch raushört, dann hast du halt die positiven Erlebnisse und irgendwann über 20 Jahre Arbeit, kenne ich von mir, dann hast du so viel erlebt, dass du einfach jeden Fall irgendwie in irgendeiner Form schon mal erlebt hast und dann bist du einfach so selbstbewusst in der Sache, dass es geht. Aber deshalb habe ich explizit eben gefragt, wie war der Anfang, weil ich einfach da draußen Therapeuten, Therapeutinnen, Trainer, Trainerin ermutigen möchte, dass die da halt auch in die Richtung vielleicht sich ein bisschen mehr trauen, wie gerade das, was sie vielleicht auch vor 20 Jahren in ihrer Ausbildung gelernt haben oder so. Viele sind ja ewig im Beruf und haben vielleicht nicht diese Erfahrungen gemacht, weil sie halt sehr der Linie treu geblieben sind und haben vielleicht auch viele neue Erkenntnisse gar nicht so mitgekriegt und so. Und deshalb finde ich so wertvoll, jemanden wie dich zu hören, der das einfach so macht. Ja. Das war dann so das Abgefahrenste, so trainingsmäßig. Was du so mit Leuten, wo du sagst, so da würde kein Schwein drauf kommen mit dem Parkinson-Patienten Atlas-Stones geliftet oder so irgendwie. Also was war so das Behämmertste, was du je gemacht hast für einen Außenstehenden behämmert, ja?
Mit dem Mann, mit dem Schlaganfall, der linksseitig gelähmt war. Wir haben hier neben Stadt ist Friedberg, wir haben einen Burgturm, das sind bestimmt 200 Stufen. Sind die scheiß Wendeltreppe und wir waren danach noch im Kletterwald mit dem. Das war, alle rundherum haben gedacht, die sind gestört. Der Mann ist 80, lass den in Ruhe. Wir sind mit dem, wir haben den Geschirr angezogen, so einen roten Helm, da sind wir mit dem durch diesen Kletterwald. Das war viel auch, um ihm zu beweisen, dass er selber sieht, was möglich ist.
Krass.
Ja, weil es so eine Ausnahmesituation für ihn war, wer geht mit 80 noch in den Kletterwald? Ja, und wir haben einfach gesagt, nein.
Alter, aber auch das wieder, ne? Ich kenne das von meinen Kindern. Da musst du echt Eier aus Stahl haben, mit so einem da hochzugehen, weil du kannst ja nicht umdrehen.
Ja, das war.
Was stimmt mit dir nicht? Ich halte mich auch für mutig, aber du bist wirklich behämmert, Alter.
Das war auch, dazu kommt, ich habe Höhenangst. Ich hatte mir selbst genug zu tun. Ich habe einfach nur gehofft, dass er es durchzieht. Er hat es durchgezogen. Ich bin auch froh, wir mussten nicht irgendwie weißer Helm oder sonst was rufen, sondern wir haben mit unseren roten Helmchen sind wir im Ziel angekommen, waren beide schlags kaputt. Ich bin kaputt vom
Angst haben?
Ja. Vom Angst haben und es ist für mich auch anstrengend, wenn ich jemand habe, der ständig einen Aussetzer haben kann. Also ich bin dann eine Stunde, anderthalb wirklich.
Ja, du musst halt ständig parat sein. Ne?
Ich bin wirklich voll konzentriert. ich merke es dann nachher, wenn ich meinen Leuten wegfahre, setze ich mich ins Auto, merke ich richtig, wie so dieses auf Dauer auf Strom sein nachlässt. Also es war anstrengend für uns beide. Ja, ich hätte am liebsten mit dem Mittagsschlaf gemacht danach, aber das war auf jeden Fall eins, würde ich sagen, der verrücktesten Sachen. Diesen Burgturm hoch, diese Wendeltreppe mit diesen uralten Ritterstufen, die ja jeder anders ist auch. Die haben ja damals nicht Einheit stille Form gehabt, sondern es ist jede Stufe anders und diese Wendeltreppe hoch mit ihm und natürlich auch wieder runter. Und der Kletterwald, mit linksseitiger Lähmung, das war schon verrückt, aber das hat bei ihm im Kopf viel bewirkt.
Ja, klar,
war also er hat nicht danach wirklich gewusst.
Wenn ich das kann ich zu Hause mich bewegen, genau, ohne Angst zu haben zum Beispiel. Ne?
Das, was ich auch den Leuten immer sage, wir versuchen im Training hier Sachen zu schaffen, die ihr im Alltag nie braucht. Das hört sich erstmal blöd an. Ja, aber wenn ich schaffe, dass jemand mit Rückenproblemen 100 Kilo stabil heben kann, dann wird er sich nie beim Kasten Wasser zu Hause was tun.
Ja. Hundertprozentig richtig.
Wir versuchen immer aufs Schlimmste vorzubereiten, Anführungszeichen, weil im Alltag brauchst du es normalerweise nicht. Ja. In seltensten Fällen musst du im Alltag 100 Kilo heben. Aber wenn du so stabil heben kannst, wird dir bei normalen Alltagssachen, Sixpack oder ein Kasten Wasser,
hundertprozentig,
nie was passieren. Deswegen setze ich immer lieber einen drüber von der Zielsetzung her, damit die, wenn die zu Hause allein sind, ohne mich, trotzdem ihren Alltag perfekt machen können.
Okay.
Das ist so die Herangehensweise.
Ich habe jetzt mit viel gerechnet, aber das war schon, also Kletterwald mit jemandem nach Schlaganfall, über 80 Jahre alt. Ja.
War wild.
Super Idee, Paul.
Unkonventionell. Du hast vorhin gesagt, unkonventionell.
Ja. Es ist
steht so in keinem Lehrbuch.
Ist tendenziell unkonventionell. Ein wenig. Aber das trifft schon brutal, was du gerade gesagt hast. Da würde ich ganz gerne nochmal ganz kurz drauf eingehen. Weil das ja oft auch sowas ist, was normale Menschen, die uns zuhören oder so, nicht ganz begreifen können. Sei es jetzt beim Beweglichkeitstraining, dass wir halt extrem in die Extension gehen oder eben, wie du sagst, 170 Kilo heben mit dem Rückenpatienten, was du vorhin beschrieben hast, wo man erstmal denkt, ja, aber warum? So, aber wenn du halt diese Basis dir schaffst, 170 Kilo heben zu können, das ist das eine, was du sagst, dann sind meine Alltagssachen leicht für mich. Aber auch bis dir halt die Muskelmasse und die Kraft so schwindet, dass du echt ein Problem kriegst im Sinne von Aufstehen, ich werde ein Pflegefall und all diese Dinge. Das ist halt in ganz weiter Ferne, wenn du halt einfach diese Millionen Euro in Kraft auf deinem Muskelkonto hast, sozusagen. Ja. Ne? Ja. So, und Dementsprechend ist es etwas, was ich auch absolut bestätige und immer versuche, so auch den Leuten klarzumachen, dass es halt ein bisschen mehr braucht, wie das, was man augenscheinlich in unserem Alltag braucht, weil auch unsere Physiologie braucht mehr. Also unser Körper, um gesund zu bleiben, weil wir haben jetzt halt eine Welt geschaffen, wo du kaum dich anstrengen musst, aber unser Körper braucht mehr als das. Und deshalb bin ich da voll bei dir mit diesem Progression auch mal über over the top zu machen irgendwie, weil die Leute einfach davon brutal profitieren, vor allem im Alter, umso älter sie werden, profitieren die unfassbar davon.
Auf jeden Fall.
Das ist einfach so.
Also zum Beispiel eine Frau, die geht dreimal die Woche jetzt noch 10 Kilometer laufen. Mhm. Die wird jetzt 87. Mhm. Ja? Die ist früher 20 Kilometer dreimal die Woche gelaufen. Jetzt läuft sie nur dreimal die Woche 10 Kilometer. Klar, hat sich halbiert. Mhm. Aber welcher Mitte, Ende 80-Jährige kann 10 Kilometer am Stück laufen?
Und hätte sie das eben nicht gemacht im früheren Zeitpunkt, dann könnte sie das jetzt nicht.
Genau.
Also auch dieses, klar, du kannst in jedem Alter noch anfangen mit trainieren, das beweist du ja auch super oft bei deinen Klienten, aber alles, was du früher dir an Speicher erarbeitest, nenne ich es mal, ja. Also die Analogie zu Geld passt leider einfach immer gut, also auch wenn wir hier kein Geldkanal sind, um Gottes Willen. Aber die Analogie passt halt einfach, wenn du halt für die Rente gut angespart hast, ist hinten raus leichter, wie wenn du halt nicht so, und das ist bei Muskeln halt auch und bei Kraft auch und Knochendichte und Gehirnmasse und Gehirnfunktion bei all diesen Dingen, und deshalb müssen wir manchmal ein bisschen mehr machen in jungen Jahren, um hinten raus halt realistisch mit 80, 90 noch 10 Kilometer dreimal die Woche zu laufen. Das ist krass.
Ist überragend, und das ist, aber wie gesagt, das ist Jahre, Jahrzehnte Arbeit von der Frau, ja, die hat damit früh angefangen und die hat das einfach durchgezogen. Mhm. Ja, auch jetzt noch bei Wind und Wetter.
Geht hier raus.
Ja, die sagt einfach, ich muss das machen, das ist Pflicht. Montag, Mittwoch, Freitag laufe ich meine 10 Kilometer. Ja, die braucht mal länger, die braucht mal kürzer, aber die macht die immer. Ja. Mhm. Und das ist einfach, wie gesagt, mit 87 ist überragend. Ich weiß gar nicht, ob ich 87 werde und ob ich da noch 10 Kilometer laufen kann. Und die macht es einfach. Ja. Mhm. Auch da, Ärzte, mir schaut, sagt, ah, mach ruhig ein bisschen weniger und so, weil ich mal schlechter gefühlt habe zwischendurch. Und so. Ich sage so, nein. Ja, sie hat mit dem Hausarzt widersprochen, weil sie wir auch jetzt uns schon lange kennen. Und sagt, ich mach das weiter, ich mach das seit so vielen Jahren so, ich mach das weiter so. Und es läuft.
Das ist ja eh sowas, also gar nicht nur auf die Ärzte bezogen, sondern was ich auch in meinem Umfeld super oft erlebt habe. Also von meiner Frau, der Großvater ist jetzt relativ vor kurzer Zeit erst gestorben mit 94. Und er war noch sehr lange sehr fit, selber Arzt, super aktiv. Und dann haben halt alle im Umfeld gut gemeint, immer angefangen, weil der hat noch zum Beispiel den Garten selber gemacht. Der ist in den Garten und hat mit 93, 92 angefangen, den Apfelbaum zu schneiden. So, und alle drumherum halt nur gesagt, der kann runterfallen, um Gottes Willen, das ist ja viel zu anstrengend, viel zu schlimm, und hol den Gärtner so, ne? Und das war immer so dieser Kampf von meiner Seite, hey, lass den doch. Ja, ja, der stürzt vielleicht, okay, dann ist halt so. Aber was ihm das gibt, also an fit bleiben und auch an mental fit bleiben, eine Aufgabe haben und all diese Dinge, das unterschätzen die Menschen. Und wir haben immer so dieses, ne, die alte Dame hinsitzen lassen. Also ich bin auch so erzogen, dass ich da so meine Themen so habe, wenn ich das nicht machen würde. Aber eigentlich musst du sagen, nee, du bleibst stehen. Ja, ist gut für dich. Bleib stehen, ja. Ich setze mich hin mit meinem fetten Arsch. Du bleibst stehen, weil du musst noch Muskeln trainieren jetzt heute hier. Und dein Gleichgewicht im Bus und alles so. So, ne? Das ist halt so ein gesellschaftliches Thema, dass wir immer die älteren Leute so rausnehmen wollen, so schonen wollen und bloß nicht und ja nicht. Und das ist halt genau das Gegenteil, was du machst, wo du halt beweist, wie krass mit diesem, ich fordere die wieder, ich mache mit denen völlig abgefahrenes Zeug, ich mache mit dem Kreuzheben, was auch immer. Und dann profitieren davon halt einfach geil.
Das Thema habe ich oft. Ich habe zum Beispiel einer Frau wieder Laufen beigebracht, freies Laufen. Das war so ein Video von mir, was brutal viral gegangen ist. Ich weiß gar nicht, warum.
Das war bestimmt eins von denen, ich habe eins gesehen.
Über 2 Millionen Klicks mittlerweile, ist komplett durch die Decke gegangen. Ich habe ungelogen hunderte Nachrichten bekommen. Ich habe zigtausende.
Also wir verlinken dein Insta auf jeden Fall auch, dass alle, die zuhören, da gerne mal draufhören und draufschauen können. Und sich anschauen.
Die Frau hat angefangen, mit mir zu trainieren. Die konnte 4-5 Meter maximal noch allein laufen. Mittlerweile läuft sie in 3/4 Stunde am Stück frei. Ohne alles, ohne Probleme. Hoch, runter ist ihr wurscht. Die hat angefangen, mit mir zu trainieren, und direkt ihre Freundin, Nachbarin so, ach, warum machst du das? Du bist im Frühjahr 86. Komm, streng, mach lieber, weißt du, ruh dich lieber aus, nach dem Motto, mach lieber nix und so. Und dann hat sie mal Muskelkater gehabt, hat das erzählt, sagt, ja, selbst dran schuld.
Das kann ja nicht gesund sein.
Genau. Ja. Und jetzt, wo die draußen rumläuft, kein Rollator, kein Stock und nichts mehr braucht, auf einmal fragen sie, wie hast du das gemacht eigentlich? Ja, die hat einfach die Arschbacken zusammengekniffen, und die Frau hat jeden Tag 10 Minuten Hausaufgaben von mir gemacht. Krass. Jeden Tag, ohne Ausnahme. Ja, ich komme einmal die Woche hin, ich mache die richtig platt, ja, und Den restlichen Tag macht sie jeden Morgen ihre 10 Minuten Hausaufgaben. Mittlerweile, wie gesagt, die läuft rum, die kann wieder Sachen aufheben, die kann sich selber die Schuhe wieder binden. Treppen sind kein Problem, das ist Lebensqualität. Sie kann einfach, zum Beispiel, sie ist in keinen Café mehr gegangen, wenn kein männlicher Kellner da war, weil sie nicht wusste, wie sie hochkommen soll.
Ja, krass. Ja.
Das sind so Sachen, da machen wir uns gar keinen Gedanken drüber. Aber sie hat zum Beispiel, ihre Freunde haben sich im Café getroffen, die guckt so von außen und sieht, okay, eine weibliche Angestellte, das ist ihr unangenehm. Ja, ist nicht reingegangen. Jetzt mittlerweile steht die einfach auf, wenn sie fertig ist. Ja, damals hat sie immer im Hinterkopf gehabt, ah, wenn ich länger als eine halbe Stunde sitze, komme ich allein nicht mehr hoch und wem haben wir das dann? Brauchen wir zwei Kellner, das ist ihr peinlich, wenn die anderen Leute das sehen, alles drum dran. Jetzt einfach, die ist selbstbestimmt jetzt. Mhm. Ja, wenn der Mann nicht einen Parkplatz direkt vom Einkaufsladen findet, ist sie wurscht. Die läuft einfach das Stück.
Ja, ist genau der Punkt, ne?
Und da auch, wie gesagt, da auch alle rundherum, ah, ruh dich lieber aus, mach lieber Pause oder für was jetzt noch trainieren, guck mal, wie alt du bist und so. Gerade dann, weil du alt bist, gib Gas, was soll denn passieren? Ja, es ist, worauf willst du warten? Alles, was du dir jetzt nicht erarbeitest, das ist eh schon schwierig, in dem Alter noch Steigerung hinzukriegen. Aber alles, was du sein lässt, geht rapide bergab. Ja, und das ist, wie gesagt, das, was ich die letzten Jahre immer wieder mit meinen älteren Leuten bewiesen habe. Es kann, du kannst in jedem Alter starten und du kannst in jedem Alter Fortschritt machen. Mhm. Ja, das gehört natürlich, Eigeninitiative.
Extrem wichtige Botschaft an der Stelle. Ja. Weil das unterschätzen alle. Und auch da gibt es wieder krasse Evidenz aus Japan und Co., wo die wirklich mit den Ältesten, die einen Bettlägerig und so weiter, irgendein Krafttraining gemacht haben.
Die sind ja eben in den Ländern komplett anders. Du siehst, wie viele ältere Leute jeden Tag im Park Sport machen. Mhm. Ja, die sind teilweise über 80, sehen auch, bewegen sich wie 40. Ja, natürlich auf alle möglichen anderen Arten. Das sind ihre Tai-Chi-Sachen, alles.
Die Qigong ganz viel, habe ich in Hongkong krass gesehen. Morgens an der Waterfront vorne, da sind tausende Menschen, aber super früh. Also war für mich hart, weil du musst dich da so um 5 Uhr morgens hinbewegen, dass du jemanden siehst.
Super alte Leute.
Crazy.
Die bewegen sich komplett flüssig und alles. Da hat keiner Problem, sich einen Schuh anzuziehen oder so.
Brutal.
Das ist bei denen einfach ganz normal, das ist Standard, das macht jeder.
Wobei, ja eben leider auch nicht jeder dort. Also es sind viel, viel mehr als bei uns und die haben das viel mehr in der Tradition, aber das hat die letzten Jahre bei denen auch gelitten. Ne? Weil halt diese moderne Welt, dieses westliche, dieses ganze Luxusthema und so, das hat bei denen schon auch Einzug genommen. Habe ich mich viel, weil wir haben gute Händler in Hongkong, war ich relativ, nicht oft da, aber ich war ein paar Mal da. Und da siehst du schon auch eine Veränderung. Aber wenn du da halt morgens hingehst, trotzdem fucking beeindruckend. Also was die da machen, ja. Und die haben es halt mehr in der Tradition, die haben auch vor vielen Bewegungen, was wir in der westlichen Welt haben, auch keine Angst. Also bei uns hast du ja, wenn du das erste Mal einen ins Five zum Beispiel tust und die sollen da in die Extension gehen, ins Hohlkreuz, oh mein Gott und so. Sowas hast du in Japan nicht, in China nicht, in Hongkong nicht. Ja, das hast du da einfach nicht, in Brasilien nicht. Ne, Wir haben manche halt, also sind wir westlichen Nationen schon geil drin, uns zu verkopfen und alles erstmal böse und schlimm. Und wenn es weh tut, kann es ja nichts sein und so. Da sind wir schon, also wir haben schon sehr das Verhältnis zu unserem Körper und dass halt Schmerz nicht immer was Negatives, sondern einfach auch ein Signal ist vom Körper halt, uns irgendwas zu mitzuteilen, ne? Gerade beim Training und so. Das ist schon in unserer Welt teilweise für die Menschen sehr, sehr weit weg.
Auf jeden Fall, das sind viele Leute, die Angst vor Schmerzen haben, wobei Schmerzen natürlich relativ sind, aber es gibt Leute, die auch beim geringsten Schmerz direkt denken, oh, es muss falsch sein.
Genau, das meine ich.
Es gibt manche Sachen, die sind nur über Schmerz erreichbar.
Die können es nicht einordnen, ne?
Ja.
Das ist einfach.
Ich hatte vorhin jemand gehabt, der hat null Rückmuskulatur, wirklich null. Hat Probleme schon fast, wenn er aufrecht stehen muss. Da haben wir eine Rückenübung gemacht, so ganz simpel, auf dem Bauch liegend, Oberkörper anheben. Da kriegt er direkt Schmerzen bei der ersten Wiederholung schon. Der kann nicht einordnen, dass sein Muskel, der fast nicht mehr vorhanden ist, einfach anspringt und fängt an zu arbeiten. Ja. Und das ist dann, wenn das bei jeder Wiederholung gleich wenn das Schmerz ist, und dann denke ich, ist das wirklich Schmerz oder ist es einfach nur diese Anspannung von der Muskulatur, die lange nicht benutzt wurde einfach. Und das ist, Schmerz ist wie in dem Sinne relativ, das ist ein Feedback vom Körper, wie du schon gesagt hast, ja, dass sich was tut, dass irgendwas an diesem Ort gerade passiert, ja. Und meistens wächst du durch einen gewissen Schmerz. Natürlich, ab einem gewissen Punkt ist es.
Da waren wir alle schon mal, nicht wahr, Paul? Ja.
Das auf jeden Fall, aber du musst einen gewissen Schmerz akzeptieren, um vorwärts zu kommen. Auch jetzt die Leute, mit denen ich laufen lerne, die sind teilweise über Jahre nicht frei gelaufen. Natürlich haben die erstmal Schmerzen. Ja, natürlich, wenn auch erstmal, wenn jemand erstmal wieder seit Jahren eine Treppe läuft, hatte ich gestern eine Frau gehabt, die ist erstmal eine Treppenstufe seit 4 Jahren gelaufen. Ja, nach 4 Treppenstufen merkt man schon die Knie. Ja, weil das ist, die Struktur ist das nicht mehr gewohnt einfach. Mhm. Ja, auch Treppe runter, was das bedeutet, dieser Aufprall.
Ja, und diese exzentrische Bremsarbeit sozusagen. Genau,
wenn du es nicht mehr gewohnt bist, über 4 Jahre, wenn du 4 Jahre lang keine Treppe läufst, natürlich ist das erste Treppenlaufen, tut ein bisschen weh. Hölle. Hat die natürlich Angst gehabt, oh, mach ich mir jetzt die Knie kaputt, sagt hier, das ist normal. Die Strukturen müssen sich wieder dran gewöhnen. Ja, sehen, wenn der Gelenke, alles, das ist nicht nur die Muskulatur, das ist ja auch das Rundherum, was das wieder lernen muss.
Ja. Ja,
einen gewissen Aufprall abzubremsen, wie du sagst, diese langsam ablassen, die negativen, alles drum dran, das ist, Schmerz bedeutet nicht gleich, dass was falsch oder geht was kaputt, sondern manchmal ist Schmerz einfach, hier passiert was. Und das ist zum Beispiel beim, was mich beim Strongman so fasziniert hat damals, ich habe, da lag ein Stein, ich habe an ihn Atlasstein gehoben und ich war schon so meinem, wie machst du jetzt am besten? Und wir haben so mit 5, 6 Leuten rundherum gestanden, alle komplett neu. Wie hebst du jetzt am besten an? Brust raus, Rücken gerade, dies, das. Und Dennis Kolodrum sagt, komm, hier, heb mal auf. Einfach so ganz. Und ich heb das Ding auf und denk so, ja, irgendwie ist er doch oben.
Geht eigentlich, ne?
Ja, geht eigentlich, genau. Und das ist gut. Jetzt stellst du mal ein bisschen Bräude hin, wie Dennis so ist, so mit seinem Rücken aus, stellst du mal ein bisschen Bräude hin, greifst nochmal aufgehoben. Ich denk so, ja gut, ich lebe immer noch. Ja, und das ist so, also jetzt gerade, Dennis ist so, der sagt einfach, mach einfach mal. Ja, einfach mal machen. Und in den meisten Fällen passiert nichts bei einfach mal machen. Also im ist negativen so. Sinne. Sondern du machst und du merkst, okay, es geht irgendwie, ist vielleicht noch nicht perfekt von der Ausführung, aber es geht. Ja. Und das ist das, worum es oft geht bei diesem Vorwärtskommen, bei diesem Bewegen, bei einfach mal machen. Ja. Vielleicht läufst du nicht direkt perfekt, vielleicht ist die Treppe nicht perfekt gelaufen, aber du hast es gemacht. Ja. Und du machst noch 5, 6 Mal. Und irgendwann beim 7., 8. Mal vielleicht sieht es gut aus auf der Treppe. Ja. Und das ist so, mehr einfach mal machen. Sich trauen, was zu machen, das sind wir beim Thema Mut.
Mhm.
Ja. Wenn die eine Sache nicht funktioniert, probier eine andere, ja. Vielleicht die Treppe noch zu früh, dann mach was anderes, ja. Ich habe eine Frau, die lasse ich die Treppe nur rückwärts runtergehen. Die kann die dann nicht vorwärts runtergehen, weil der Aufprall zu hart ist, die geht rückwärts runter, weil sie eine Spannung besser kann. Dann mach's so rum. Aber probieren, Mut haben, testen. Es gibt keine Allgemeinlösung. Du musst für jeden Einzelnen, zumindest bei meinen Leuten, weiß ich, ich muss für jeden Einzelnen eine Lösung finden, wie was funktioniert.
Ja.
Ja. Und das ist vielleicht nicht immer die Lehrbuchmeinung oder die Bilderbuchausführung oder so. Manche Sachen, gerade bei älteren Leuten, da haben die Leute geschrieben, ja, Kreuzheben, die müssten mehr in die Knie gehen. So, ja, wir haben zwei operierte Knie, die kommen nicht mehr so runter. Dann heben wir halt mehr aus der Hüfte, aus dem Rücken. Es funktioniert.
Aber wir heben.
Genau, wir heben. Der Kasten Wasser steht da, die kriegt den hoch, ohne sich weh zu tun. Also Erfolg.
Mhm.
Von meiner Sichtweise her. Ja, ist vielleicht nicht das perfekte Kreuzheben, aber sie kann lernen.
Ist sowieso, wenn wir jetzt darüber reden wollen, was das perfekte Kreuzheben ist, dann kriegen wir 2 Milliarden Meinungen.
Ja, das sowieso.
Das kommt noch dazu, ne?
Aber ich meine, das ist.
Aber ich weiß genau, was du sagen willst. Und das würde ich zu 1 Million% bestätigen.
Leute versteifen sich manchmal so auf eine Perfektion von irgendwas, dass sie vergessen, es zu machen.
Mhm.
Ja? Ich kenne so viele junge Kerle momentan bei uns im Gym, die sich so viel Meinung vorher angucken, bevor sie eine Übung machen. Ja, die sind so eine Flut auf Social Media gerade mit, mach so, der andere macht so, der andere macht eher diese Phaserichtung und.
Und der Muskel muss so vorgedehnt sein, sonst und
und die vergessen dabei beim Ganzen sich angucken, Gedanken machen, es einfach mal zu machen.
Einfach zu machen, ja.
Ja.
Also es ist sicherlich eine ganz, ganz große Kehrseite bei diesem großen evidenzbasierten Thema gerade. Ich bin jemand, der gar nichts gegen Evidenz hat. Ich schaue da gerne hin, aber ich nehme das nicht als die ultimative Wahrheit, sondern es gibt uns halt auch irgendwo Ideen und Sachen mal anders zu probieren und so. Aber dieses nach Perfektion zu suchen, sage ich schon ganz oft, ist für ganz viele Menschen das Hemmnis, warum sie es nicht machen. Ich kenne das von meiner eigenen Frau, die halt dann sagt, nee, ich gehe jetzt nicht trainieren, weil ich habe nur eine halbe Stunde Zeit und dann schaffe ich mein Programm nicht perfekt, dann mache ich es lieber gar nicht. Wo ich halt sage, fuck nochmal, geht's einfach 10 Minuten runter. Ja, ich mache manchmal 10 Minuten Workout, aber ich mache halt eins.
Bei meiner Frau dasselbe, wenn es nicht die perfekten Umstände sind.
Genau. So, und das haben ganz, ganz viele diesen Perfektionismus im Training. Dieser Perfektionismus killt extrem Erfolg.
Ja.
Das ist einfach so. Und deshalb, gerade auch in der Zusammenarbeit mit solchen Menschen wie bei dir, kannst du nicht nach dem Perfektionismus suchen, sondern es muss einfach genau für diesen Menschen gerade passen. Ja.
Ja.
Und der ausreichende Reiz für diese Menschen, der kann halt super gering sein für den Außenstehenden, aber der ist genau da richtig. Eine Sache, die mich noch interessieren würde, Paul, wenn du so beschreibst, du gehst ja schon mit den Leuten eben an Grenzen ran, teilweise über Grenzen drüber. Woher nimmst du das Gefühl, das sage ich schon selber Gefühl, weil ich vermute, dass es ein Gefühl ist, ja, kenne ich von mir selber. Woher weißt du, wo du aufhören musst? Woher weißt du, wann muss ich Regeneration geben? Also das ist so ein Thema, was ich auch mit dem besten Athletiktrainer wie einem Sepp Maurer bespreche, wo ich so glaube, der Sepp zum Beispiel, der ist so unfassbar erfolgreich, weil der genau spürt, wo diese Messerklinge, weißt du, der spürt genau, wie viel kann ich dem Athleten, der Athletin antun, dass die gerade noch so davon profitiert und nicht sich völlig in den Keller trainiert, so irgendwie, ne? Was ist bei dir? Wie machst du das fest?
Das ist, wie du es schon gesagt hast, ist hauptsächlich ein Gefühl. Natürlich sind es Erfahrungswerte, die mit reinspielen über die letzten 10, 13 Jahre so. Aber es ist viel Gefühl, weil jeder ist eh anders. Also deine Erfahrungswerte sind ja nur bis zu einem gewissen Teil helfen dir, den Rest musst du wirklich mit der Person hier vor Ort
Jeder ist anders.
anpassen. Es ist viel Gefühl. Es ist unterschiedlich. Es ist ein Mix aus deinem Grundgefühl, was du hast, und der Tagesform von der Person. Ja, ich bin mit den Leuten sehr eng. Das heißt, ich spüre auch, ob die einen guten Tag haben oder einen schlechten Tag haben. Ja, auch das muss man manchmal akzeptieren. Es gibt auch einfach schlechte Tage. Dann musst du dein Grundgefühl, was du vielleicht hattest morgens, was du heute mit dir machen kannst, musst du wieder zurückschrauben. Aber im Großen und Ganzen, dieses an die Grenze bringen und manchmal ein Stück über hinaus, ist ein Gefühl und auch ein gewisses Selbstvertrauen, das du über Jahre wahrscheinlich erarbeitest, zu sagen, ich weiß aber, dass du das kannst. Ja? Ich habe jetzt zum Beispiel mit der Anna für den Wettkampf, ich wusste, die schafft eine 50 Kilo Achse über Kopf zu drücken. Also Achse für diesen Schwitzen, sorry, so eine dickere Stange, umsetzen, über Kopf drücken. Ja? Wir haben 3 Wochen vorm, oder 4 Wochen vielleicht vorm Wettkampf damit angefangen, das zu üben. Ich wusste, die hat die Kraft. Ja? Sonst hätten wir es auch nicht mit der Anmeldung allen drum gemacht, weil sie
Wie viel
muss
hat die?
50 Kilo.
Alter, das ist so viel mehr schaffe ich da nicht. Verdammte
Jeden Fall haben
Scheiße. Paul, wann fängst du an, mich zu trainieren?
Auf jeden Fall, aber ich wusste von vornherein. Also ich bin auch immer ehrlich zu meinen Leuten. Ich sage auch, wenn was scheiße war oder so, aber ich wusste, sie kann das. Wenn sie wirklich bereit ist, an Tag X alles zu geben, schafft sie die. Wir haben es dahin trainiert und wir hingen so bei 45 Kilo fest und es ging nicht weiter. Und das war wirklich dann, da kommt dann auch teilweise diese mentale Arbeit mit rein. Es sind nicht nur körperliche Arbeit, ich mache auch viel mentale Arbeit mit denen, ohne dieses merke ich manchmal mit meinen Leuten. Ja, dieses Motivieren, dieses Selbstvertrauen geben auch, nicht nur selber haben, sondern auch den Leuten geben, dass ich sage, Anna, ich weiß aber, wenn du wirklich in Nürnberg stehst, und das sind die stärksten Frauen Deutschlands um dich rum, du machst das. Ja, und so ist die dann reingegangen und zack, war die Achse oben. Die war sogar leicht oben. Ja, die hat mir das Video geschickt und ich dachte so, warum nicht gleich so? Ja, das ist manchmal dieses, du musst schaffen, bei den Leuten Selbstvertrauen in sich selbst wieder zu haben. Ja, das ist wie wenn ich den Leuten einen Lauf beibringe und die haben irgendwann das Selbstvertrauen, diese Omi mit dem Video, was so viral gegangen ist, irgendwann kam ich morgens an und sagte, ich wollte morgen schon Post holen. Ich so, ja und? Ich so, ja, ohne Stocken, alles. Ja, so richtig so, extra jetzt. Also, sie hat jetzt dieses Selbstvertrauen, dass sie immer mehr Wege macht, ohne Stock, ohne Rollator, ohne alles. Und das letzte Mal ist es sogar unsere Laufstrecke. Das sind so 500 Meter hin, 500 Meter zurück. Ist sie komplett ohne alles. Da hat sie sogar fast schon, gesagt, arrogant ihren Stock zu Hause gelassen. Ja, einfach weil sie wusste, ich kann das. Und darum geht es so ein bisschen, dass du in den Leuten selbst, ja, Selbstbewusstsein wächst.
Ja, Vertrauen in den eigenen
Ja,
Körper einfach, ne?
genau. Und das, aber auch das ist ein Gefühl, was du über Jahre entwickelst, wo du weißt, wen kann ich wie weit treiben. Wer kann auch wie viel abhaben? Auch das ist ein Faktor. Wer kann wie viel vertragen? Das ist nicht jeder gleich. Es gibt Leute, die kannst du komplett killen im Training. Das beeinflusst deren Alltag nicht. Es gibt Leute, die werden danach krank. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Es gibt Leute, die sind so unter Dauerstress. Die darf ich nicht so über die Spitze drüber treiben, weil die haben schon genug. Ich schaue das Ding noch runter
Alles gut.
heute. Die haben schon genug Stress im Alltag. Die ist es dann over the top. Ja, die killt es dann wieder. Dann bringt es eher knapp drunter zu bleiben. Dass wir ein Erfolgserlebnis haben, dass wir eine Steigerung haben, aber dass es für den Körper kompensierbar ist, für Körper und Kopf.
Ja, manchmal ist einfach auch Trial and Error, ne? Also du
Ja.
musst manchmal auch probieren, also dass die Leute
Es
sich
geht auch mal was schief.
kennenlernen.
Ich habe auch mal Leute, die was nicht schaffen. Das ist normal, das gehört dazu. Ich schaffe auch sau viele Sachen nicht, die ich mir vornehme. Ja. Aber dann komme ich nächste oder übernächste Woche wieder und probiere es wieder. Und irgendwann ist es halt oben. Und deswegen, also manchmal schaffen wir unseren Weg zum Briefkasten nicht zu Fuß allein. Manchmal geht's. Ja. Das ist nie. Also linear, das geht immer ein bisschen hoch und runter, ja. Aber wir gucken trotzdem, dass es trotz allem hoch und runter konstant ein Wachstum drin ist. Und so läuft es eigentlich.
Sag mal, lass mal noch ein bisschen auf diese mentale Geschichte vielleicht noch ein bisschen mehr eingehen. Also ich stelle mir gerade so vor, jetzt ist diese Dame, die Anna, ja, mit ihrer Diagnose, wo wirklich die Welt zusammenbricht und so weiter. Und dann kommt der Paul und sagt, du, es ist echt gut, wenn man Ziele hat trotzdem. Da gibt es so einen Strongman-Wettbewerb, der ist total klasse. Da kommen die stärksten Frauen der Welt. Und ich dachte, jetzt, wo wir gerade hier Chemo machen, wäre es doch einfach eine geile Idee, mal ein bisschen einen Strongman-Wettkampf mitzumachen. Hast noch nie gemacht, aber finde ich klasse, Anna. Also, wie läuft so ein Gespräch ab? Wie schaffst du das,
Das,
ja?
ich spreche mit jedem anders. Das ist, auch wenn ich mit meinen Jungs trainieren, so, also mit den schweren Jungs. Jeder lässt sich anders motivieren, jeden packt was anderes. Anna hat 3 kleine Kinder. Es gibt keine Option aufzugeben. Du musst über die Sache kommen, die den Leuten wichtig ist. Das ist, du musst akzeptieren, dass die Situation für die Leute scheiße ist. Dass sie Angst haben. Ja? Befürchtungen, Krebs geht schlecht aus, es ist vorbei. Im Endeffekt, ja. die Frau in Demenzstation, der Mann hat die Befürchtung gehabt, die kommt ja auf die Palliativ, nicht weil es so schön ist, sondern weil es bald vorbei ist. Und da muss man offen drüber reden können, aber man muss trotzdem diesen Ausblick geben in die Zukunft. Aber wenn du dich anstrengst, ja, mach, also versuch's wenigstens. Mhm. Ja, wenn es schief geht, das Ergebnis ist gleich am Ende. Mhm. Ja, wenn du gar nichts gemacht hättest. Das ist so hart, dass man das manchmal anhört. Das ist, klar, hätte mir die Frau auf der Palliativ im Rollstuhl so angekettet sitzen lassen können, bis es vorbei ist. Lieber haben wir es probiert. Jetzt läuft die Frau rum, bewegt sich. Mhm. Bei einer zum Beispiel, wir kannten uns zum Glück schon ein Dreivierteljahr intensiv durchs Training. Haben schon, natürlich brauchst du auch ein gewisses Vertrauen zu der Person. Du musst eine Person haben, die auch ein bisschen weiß, wovon sie redet. Also nicht jeder kann dich motivieren, auch als Sportler. Ja, das ist, wenn jemand, wenn du weißt, derjenige hat schon mal was Ähnliches gefühlt oder hat was Ähnliches durchgemacht oder hat jetzt, wie Anna, ich habe auch ein Kind, du hast Kinder, ja. Du weißt, was es bedeutet, Verantwortung zu tragen, mhm. nicht für dich, sondern für deine Familie. Das, sowas pusht dich ganz anders, wenn du weißt, du musst durchziehen, mhm. weil jemand ist zu Hause und wartet auf dich. Und das ist, das motiviert jemand in die Richtung. Dann hast du andere Leute, die motivierst du über ihre Ehepartner sozusagen, ja. Das ist, andere Leute sind einfach nur, die motivierst du zum Beispiel über Optik. Es gibt auch Leute, die trainieren einfach nur für die Optik. Vollkommen legitim.
Völlig okay. Ja, weil der Rest kommt ja positiv mit.
Ja, deswegen, auch da gehe ich natürlich ganz anders motivationsmäßig ran. Ja, manche Leute brauchen Backpfeifen. Ich zum Beispiel, ich bin so ein Backpfeifenkönig. wenn ich mich selber motiviere, ich brauche 2-3 Minuten, bis ich wirklich aggressiv werde, gebe mir eine Backpfeife, dann lege ich los. Ja, andere brauchen das gar nicht. Andere brauchen Ruhe davor. Ja, und das so funktioniert jeder anders. Und du musst halt für jeden finden, auch von jedem, mit dem ich trainiere. Gestern die Frau, die jetzt die Treppe ist erstmal gelaufen ist, diese 2-3 Stufen, die muss ich natürlich ganz anders motivieren. Da sage ich hier, dein Kinder und deine Enkel sind da. Ja, die wollen, dass du einfach, dass du wieder aktiv bist, dass du was machen kannst. Ja, die Omi jetzt wieder laufen kann, die hat jetzt hier vor 4 Wochen erstmal ihren Enkel hochgehoben. Mhm. Das erste Mal.
Krass.
Ja, das sind so Sachen, wie du motivieren kannst. Sagst hier, ich weiß, der kommt dann, als Beispiel ist, der kommt an Weihnachten vorbei, dieses Jahr hebst du den hoch. Ja. Und dann kriege ich ein Bild geschickt mittags irgendwann, wie sie da mit dem Enkel im Arm steht. Und ich denke, mir geht's Herz auf. Ich denke, ja, das sind so, also Motivation ist so vielfältig. Du musst gucken, was derjenige braucht, einmal an Ansprache und natürlich, was seine Intentionen überhaupt sind, das zu machen. Und das, wie gesagt, das ist komplett individuell. Und da musst du auch ein Gefühl für entwickeln.
Mhm. Dass du diesen inneren Antrieb findest, genau. Und den wächst. Ja,
genau.
Weil es kommt ja dann von innen raus am Ende wahrscheinlich. Ja.
Du kannst das nicht für den machen. Du musst den diese Ansprache geben. Und das muss bei ihm zünden und er muss damit arbeiten. Aber es gibt kein allgemeingültiges Rezept dafür, dass du sagst, diese Motivationsrede funktioniert bei jedem, sondern du musst bei jedem anders rangehen. Und ich glaube, auch dafür kriegst du über die Jahre einfach ein gewisses Gefühl. Ja, als Coach, als Trainer.
Mhm. Naja, geil. Ja, Paul, ich könnte mit dir noch easy 5 Stunden so weiterlabern, aber ich glaube, wir haben schon echt geilen Inhalt so geschaffen. Ich kann nur sagen, also vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, weil du warst ja auch, kann ich hier sagen, so ein bisschen vorneweg, das habe ich noch nie gemacht und ich weiß nicht.
Premiere vor der Kamera.
Also vielen, vielen Dank dafür und auch ja, vielen Dank einfach für deine Arbeit. Also ich glaube, das ist mit Abstand die emotionalste Folge, die ich irgendwie mal aufgenommen habe, so bis jetzt. Klar arbeiten wir irgendwie, auch ich schon lange so in diesem Metier, aber mit dir jetzt einfach diese Storys zu hören und so schon außergewöhnlich und danke also auch auf jeden Fall auch für die Arbeit, die du da machst und ich hoffe, dass wir da draußen jetzt mit den Geschichten Mut machen können, also nicht nur Trainern und Trainerinnen, Therapeuten und so weiter, vielleicht mal über den Tellerrand rüber zu schauen und mal was anders zu machen, sondern auch einfach, falls Betroffene oder so zuhören, dass einfach immer Hoffnung da ist und dass es sich immer lohnt, halt weiter zu kämpfen, ja, ist wahrscheinlich der beste Ausdruck dafür und ja, vielen, vielen Dank dafür, also hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude gemacht und falls euch das gefallen hat beim Zuhören, falls ihr was mitnehmen könnt, lasst gerne ein Like da, besucht mal auf jeden Fall die Insta-Seite vom lieben Paul, schreibt gerne drunter, wenn ihr mal wieder was von uns hören wollt. Ich habe die ganze Zeit schon so gedacht, eigentlich müssten wir mit dir auch mal irgendwie eine Schulung oder so machen bei uns, wenn du mal Bock drauf hast. Wenn wir so eine Trainer-Convention oder so machen, dass du einfach mal rumkommst und gerade auch vielleicht im therapeutischen Kontext einfach mal ein bisschen zeigst, was machst, was du so mit den Leuten machst, weil ich schon sehr, sehr inspirierend, was du machst. Also
danke dir.
Es hat mich schon inspiriert, was ich so gesehen habe. Darum sitze ich heute hier mit dir. Aber jetzt gerade auch das Gespräch mit dir, wirklich sehr, sehr, bist ein sehr inspirierender Typ. Hast das Herz am richtigen Fleck und machst geile Arbeit. Also, danke dafür. Die Leute können froh sein, dass sie dich haben.
Dankeschön.
Wir sind raus. Danke euch. Und wir hören wieder nächsten Donnerstag. Ciao, ciao.
Ciao.